Ja, in unserer Reihe durch das Alte Testament sind wir heute bei dem Propheten Jesaja angelangt. Keine Angst, ich werde nicht aus 66 Büchern lesen, aber ich werde versuchen, einen Überblick darüber zu geben. Vielleicht ein paar hilfreiche Infos zu Beginn, weil vielleicht hat jemand das von hier noch nie gelesen, vielleicht nur teilweise, vielleicht irgendwann mal sogar aufgehört, weil es zu schwer war. Deswegen vielleicht ein paar Infos zu Beginn. Jesaja selbst, der Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Er war verheiratet, er hatte zwei Söhne und er wirkte etwa 700 vor Christus. Seine Dienstzeit betrug etwa 50 Jahre und er diente unter vier Königen in Juda. Zur gleichen Zeit war auch der Prophet Micha in Juda, allerdings eher auf dem Land. Wenn wir Jesaja lesen, sehen wir, dass Jesaja sogar bis in den Königshof reingehen konnte. Auch Hosea wirkte zur selben Zeit, allerdings im Nordreich Israel. Während der Wirkungszeit von Jesaja wurde das Nordreich Israel, wir haben letzte Woche schon auch etwas dazu gehört, wurde schon in die assyrische Gefangenschaft geführt. Juda noch nicht, sie war noch nicht in der babylonischen Gefangenschaft. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, konnte Jesaja recht frei in den Königshof gehen und dort Gottes Wort weitergeben. Interessant ist, dass Jesaja circa 70 Mal im Neuen Testament erwähnt wird oder zitiert wird. Und es ist interessant, wenn man mal das Matthäusevangelium liest, wie häufig es heißt, dass Jesaja sagt oder in dem Propheten Jesaja steht geschrieben. Jesaja wird zu Recht als das fünfte Evangelium bezeichnet, nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Warum? Weil es so voll ist von messianischen Verheißungen. Von seinem ersten Kommen, aber auch noch von seinem zweiten ausstehenden Kommen. Was ist die Hauptbotschaft von Jesaja? Sie lautet: Die Rettung kommt vom Herrn. Interessant ist, das haben wir letzte Woche gehört, Kapitel 36 bis 39, gibt es diesen geschichtlichen Einschub, wie Gott ja einfach Jerusalem bewahrte. Und daraus können wir einfach sehen, Gott sagt durch den Propheten Jesaja hindurch: Die Rettung ist bei mir. Ich möchte euch helfen. Wir haben es gehört in der Bibellese, ich bin der einzige Gott. Ich kann euch helfen. Ich habe alle Macht. Und wie die Macht sichtbar wird, haben wir letzte Woche gehört, in Kapiteln 36 bis 39. Wenn jemand ihm vertraut, dann hilft Gott ihm. Prophetie zu lesen, stellt uns manchmal vor Herausforderungen, nicht wahr? Es ist schöner, vielleicht ein Evangelium zu lesen oder einen Brief. Vielleicht zwei Prinzipien von vielen, die eine Hilfe sein können. Erstens, Verheißungen und Prophezeiungen sind im Kontext zu lesen. Das bedeutet, oft sind sie zuallererst an Juda oder an die damaligen Großmächte gerichtet, wie Babel, Assyrien oder Ägypten. Es gibt viel Gericht. Gerade die ersten 35 Kapitel gibt es viel Gericht, auch viel Verheißung zwischendurch, aber auch viel Gericht. So, und da ist es hilfreich, einfach zu wissen, an wen geht es. Es ist nicht alles gleich auf uns zu übertragen. Zweitens, wir lesen von Prophezeiungen, die bereits erfüllt sind und andere, die noch ausstehen. Und das ist manchmal schwer, wenn in einem Text Prophezeiungen stehen, die erfüllt sind, andere noch nicht. Und da gibt es gar nicht so eine einfache Antwort, sondern wir müssen Gottes Wort studieren. Vor allem das Neue Testament hilft uns oft, diese Prophezeiungen richtig zu deuten. Wir müssen die Bibel studieren und in ihr graben wie nach Schätzen. Das Interessante bei der Bibel ist, sie ist ein Buch mit Geschichten, die bereits kleine Kinder verstehen können. Und gleichzeitig ist die Bibel auch ein Buch, wo sich gelehrte Gläubige über bestimmte Bibelstellen den Kopf zerbrechen. Es ist sowohl das verständlichste Buch, eine ganz einfache Botschaft, und gleichzeitig stellt es uns oft vor Herausforderungen. Dennoch wollen wir es lesen und wir lernen mit der Zeit, das immer besser zu verstehen. Ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert. Erstens der Ruf zur Umkehr. Zweitens das Angebot der Gnade. Und drittens die Verheißung für die Zukunft. Erstens Ruf zur Umkehr, Gottes Ruf zur Umkehr. Wie ich schon gelesen oder schon gesagt habe, Jesaja, das steht auch in Vers 1 in Kapitel 1, Jesaja diente unter vier Königen. Und ich habe mir jeden König mal angeschaut. Wie hat er eigentlich gelebt? Uzzia, von ihm, unter ihnen diente er. Er fürchtete Gott, jedoch sehen wir am Ende seines Lebens, er wurde stolz. Er wollte plötzlich Opfer bringen, die er gar nicht bringen durfte. Er wurde aussätzig und starb. Aber dennoch steht, dass er am Anfang, er fürchtete Gott. Auch Jotham, der anschließend kam, er wandelte mit Gott. Und Gott gab ihm Sieg, wie Gott versprochen hatte, wenn sie ihm nachfolgen würden. Dann kam Ahas. Er tat nicht, was recht war in den Augen Gottes. Und dann kam Hiskia oder Jehiskia, je nach Übersetzung. Und da lesen wir, er vertraute dem Herrn. Davon haben wir letzte Woche schon gehört. Interessant ist, auf wie der König wandelte, so wandelte auch das Volk. Nicht immer, aber zumindest in diese Richtung ging es. Interessant ist, wie Gott das Volk beurteilte, wenn wir Jesaja 1 lesen. Lass mich kurz dazu sagen, das Volk tat vieles für Gott. Es wird in Kapitel 1 berichtet, sie brachten Gott Schlachtopfer. Sie brachten Brandopfer, das kostbare Fett der Kälber. Sie beteten, sie brachten Opfergaben, sie brachten Räucherwerk. Das heißt, sie dienten wirklich dem Herrn. Sie taten vieles. Doch lesen wir mal, wie Gott das bewertete. Jesaja Kapitel 1, die Verse 10 bis 15. Jesaja Kapitel 1, die Verse 10 bis 15. Hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom. Horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Also er setzt sie mit der Moral von Sodom und Gomorra gleich. Vers 11. Wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt. Und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wird dies von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten. Bringt keine wertlose Opfergabe mehr. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlungen kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Das Volk hat vieles getan, hat Opfer gebracht, die Gott auch geboten hatte. Doch trotzdem bewertet Gott sie ganz anders, als sie sich selbst beurteilen würden. Sie waren sehr aktiv, aber keineswegs geistlich oder Gott wohlgefällig. 700 Jahre später sagte Jesus etwas Ähnliches, Matthäus 23, Vers 23. Da heißt es, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. 700 Jahre später kritisiert Jesus die Juden immer noch für das, was Gott ihnen schon 700 Jahre vorher gesagt hat. Jesus sagte hingegen, Matthäus 5, 23 und 24, das hat auch etwas mit Opfern zu tun, wie ihre Einstellung sein sollte. Er sagte, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Unserem Herrn geht es nicht bloß um Aktivität. Ihm geht es nicht um Taten, die irgendwie sichtbar sind und Aufmerksamkeit erregen. Vielmehr gefällt Gott ein ungeteiltes Herz. Er wünscht sich, dass auch wir nicht bloß Zeiten und Termine haben, wo wir ihm dienen, wie jetzt in diesem Moment. Vielmehr sehnt er sich danach, dass wir ihm zu jeder Zeit fröhlich folgen, sei es hier oder morgen in der Schule, an der Arbeit oder zu Hause, egal in welchen Umständen. Derjenige, der mit dem Herrn lebt, er wird aktiv sein, das ist keine Frage. Aber Aktivität weist nicht zwingend auf Gott wohlgefällige Nachfolge hin. In Jesaja 1, Verse 16 und 17 sagt Gott weiter, wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Gott will Barmherzigkeit sehen. Er sagt, helft den Bedrückten, den Waisen, den Witwen. Helft ihnen, nutzt sie nicht aus. Das ist oft, was passiert ist, wenn es bloß nur noch formelle Handlungen waren, die sie getan haben, aber es war keine Barmherzigkeit da. Aber es ist verständlich, oder? Es wirkt irgendwie besonders, wenn jemand betet im Tempel oder bringt ein Opfer oder ein Räucherwerk, es wird gesehen von Leuten. Aber wenn du vielleicht einem Bedrückten hilfst oder einer Waise oder einem Witwen, den Witwen, es sieht keiner, es ist nicht so pompös gesehen. Die Opfer, die gebracht wurden, waren richtig, aber gleichzeitig sagte Gott, dass ihre Hände voll Blut waren. Sie hatten nicht ein ungeteiltes Herz. Und das soll auch uns eine Warnung sein. Wir stehen alle in der Gefahr, mehr und mehr für den Herrn tun zu wollen und ihn selbst zu vergessen. Es ist wie eine Geburtstagsfeier. Man kocht, man backt, man säubert das Haus und dann kommt die Feier, man feiert und am Ende stellt man fest, dass das Geburtstagskind gar nicht anwesend war. Das wäre komisch, oder? Ist es jemandem hier passiert? Ich glaube nicht. Aber so scheint es oft uns im Leben passieren zu können. In dieser Gefahr stehen wir. Wo streichen wir die Zeit, wenn es in unserem Leben viel wird? Beim Gebet, beim Lesen unserer Bibel? Kennst du das Gefühl, dass du dich manchmal entfernt vom Herrn fühlst? Das erleben wir immer wieder. Oftmals ist die Antwort recht einfach, nicht immer. Aber oftmals ist eine Frage sehr, sehr einfach. Wie viel Zeit verbringst du mit dem Herrn in seinem Wort und Gebet? Ich glaube, wir hätten einen Großteil der Probleme nicht, wenn wir darin standhafter wären. Wir wundern uns nicht, dass wir schwach sind, wenn wir mal eine Woche nichts essen. Das ist ganz normal, oder? Wir wundern uns auch nicht, wenn wir uns schlecht eine Woche mal richtig schlecht ernähren, dass unser Körper uns das sagt. Aber wir wundern uns, dass es uns vielleicht geistlich schlecht geht, wenn keine Freude da ist, wenn wir keine Zeit mehr im Herrn verbringen, wenn wir nicht wirklich ihn suchen. Wer Gott sucht, wird ihn finden. Das wenden wir oft auf Ungläubige an, aber gleichzeitig sollten wir das auch für uns nehmen. Der Psalmist sagt, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Und ich glaube, die Suche für uns sollte nie aufhören. Klar, wir sind zum Glauben gekommen, aber haben wir den Herrn ganz erfasst? Haben wir den Herrn ganz erkannt? Vielleicht ein Tropfen aus dem Meer, nicht wahr? Und so, wie du niemals alle Sandkörner unserer Erde zählen kannst, so wirst du nicht in der Lage sein, Gott ganz zu erkennen. Es ist nicht so, dass wir zum Glauben kommen, kenne die Geschichten und das passt soweit. Nein, Gott ist erfahrbar. Gott ist mehr und mehr erfahrbar. Wir können gar nicht ihn ganz ergreifen. Ich weiß nicht, ob es Georg Müller war oder jemand, ein anderer Glaubensmann. Er sagt am Ende seines Lebens, ich meine, er hat 4-mal im Jahr die Bibel durchgelesen. Und er sagt am Ende, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt so viel mehr zu erkennen. In Vers 15, in Jesaja 1 steht, eure Hände sind voll Blut. Sie hat nicht ein ungeteiltes Herz. Etwas Ähnliches lesen wir auch im Neuen Testament. In Jakobus 4, Vers 8, da heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Oder, andere Übersetzung sagt auch, ihr Doppelherzigen. Wir sehen das hier, sie waren doppelherzig. Sie dachten, sie könnten sowohl anderen Göttern dienen und dem Herrn. Aber wir haben auch in der Bibellese gehört, es gibt nur einen Gott. Und du kannst nur einem Gott dienen. Aber die Ermutigung für uns ist hier, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Gott spielt kein Versteckspiel mit uns. Es ist nicht so, dass wir ihn suchen und er wird sich nicht finden lassen. Nein, seine Verheißung ist die, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ich kann es dir versprechen, wenn du sagst, deine Beziehung zum Herrn ist gerade nicht so, wie du es dir wünschst. Und du wirst dir wieder mehr Zeit nehmen, Gottes Wort, mehr im Gebet, mehr in Gemeinschaft mit Gläubigen, die den Herrn wirklich kennen und suchen, es wird sich bessern. Das ist das, was die Schrift sagt. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das war Gottes Ruf zur Umkehr an Juda. Zweitens, Angebot der Gnade. Und dazu möchte ich nochmal zurückkommen zum 5. Buch Mose, Kapitel 28. Das ist ein wichtiges Kapitel, haben wir auch schon häufiger gehört. 5. Mose, Kapitel 28. Da spricht Gott zu dem Volk und bietet ihnen Segen oder Fluch an. 5. Mose 28. In Vers 1 steht, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, fleißig gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dich zur Höchsten über alle Nationen der Erde machen. Und Vers 7, der Herr wird deine Feinde, die gegen dich aufstehen, geschlagen vor dir hingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf 7 Wegen werden sie vor dir fliehen. Gott hatte versprochen, er wird sich um sie kümmern, wenn sie ihm nachfolgen. Und wir sehen das durch die Geschichte der Zeit. Er hat es gemacht. Allein letzte Woche haben wir davon gehört. Hiskia kam zum Herrn, hat das ausgebreitet vor ihm, sein Problem, und Gott hat ihn auf wunderbare Weise geholfen. Und das war immer in der Geschichte so. Gott hat immer sein Wort gehalten. Doch es heißt auch in 5. Mose 28, in den Versen 47 und 48, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht mit Freude und nicht mit fröhlichem Herzen gedient hast, wegen des Überflusses an allem, wirst du deinen Feinden dienen, die der Herr gegen dich senden wird. In Hunger und in Durst und in Blöße und in Mangel an allem. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Das sind die Konsequenzen, wenn sie von ihm abkehren würden. Und sie hatten gewählt zwischen Segen und Fluch. Und sie hatten sich gegen den Herrn entschieden. Und das Nordreich Israel war schon in der Gefangenschaft. Es wäre nicht so weit gekommen, hätten sie sich an den Herrn gehalten. Und doch sehen wir, obwohl Gott sagte, Segen oder Fluch, sehen wir, dass Gott immer und immer wieder seine Hände ausstreckt, um ihnen zu helfen. Wenn wir zurückgehen zum Propheten Jesaja Kapitel 1, da heißt es im Vers 9, wenn der Herr der Herrscharen uns nicht einen kleinen Überrest gelassen hätte, wie Sodom wären wir Gomorra gleich geworden. Dieser Vers wird auch nochmal in Römer 9 dann zitiert. Aber Gott hat ihnen einen Überrest gelassen. Er hatte übrig gelassen. Er musste es nicht. Es war einfach ein unverdienter Liebeserweis. Wir haben uns eben schon angeschaut, wie es in Juda herging. Doch trotz der Gottlosigkeit hat Gott sein Volk nicht sofort verstoßen. Er gibt immer und immer wieder das Angebot der Gnade. Und wir haben in den letzten Monaten so viele Geschichten aus dem Alten Testament gehört. Und eine Eigenschaft zieht sich durch. Und das ist die Geduld Gottes. Gott ist so geduldig mit uns. Lass uns mal den Vers 18 anschauen. Die Verse 9 bis 17 haben wir gelesen. Erst tadelt Gott sie für ihre Doppelherzigkeit, zeigt ihnen, wie sie sich ändern sollen, aber jetzt kommt Vers 18. Nach all dem, was sie getan haben, kommt denn und lasst uns miteinander richten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie werden. Ja, das Volk hatte sich gegen den Herrn gewendet und sie hatten auch die versprochenen Konsequenzen erhalten später. Und sie hatten es auch jetzt verdient, aber der Herr ist immer noch geduldig und geht ihnen nach. Was bedeutet ganz am Anfang das Miteinander richten? Hier ein Zitat dazu. Das Wort richten ist ein Ausdruck aus der Gerichtssprache, mit dem man das Darlegen, Überzeugen oder Entscheiden eines Falles vor Gerichts bezeichnete. Die Menschen sollen durch ihr Argumentieren mit Gott davon überzeugt werden, dass er im Recht ist und sie im Unrecht. Wenn sie das wirkliche Ausmaß ihrer Sünde zugeben, dass ihr Vergehen, nämlich wie blutrote Flecken auf ihrer Seele sind, dann wird Gott in seiner Gnade sie reinigen und geistlich weiß machen, wie Schnee oder Wolle. Aber das Bekennen der Sünde muss dieser Reinigung vorausgehen. Ja, hier lesen wir von Scharlach, das ist nicht die Krankheit, sondern der rote Farbstoff. Wir lesen auch von Karmesin, ein leuchtend roter Farbton. Und Gott sagt, ich möchte euch weiß machen wie Schnee. Er bietet die Gnade immer noch an. Er übt nicht gleich Gewalt aus. Er ist der König Israels, aber er unterwirft sie nicht gleich seiner Macht und Stärke. Er bietet ihnen Vergebung an. Ihre Hände waren voll Blut. Und er sagt nicht zu ihnen, hier, ihr müsst euch selber irgendwie reinigen. Ich will euch reinigen. Doch dafür gibt es eine Voraussetzung. Sie müssen ihre Sünde erkennen und bekennen. Das ist das Herz Gottes. Sie lehnen ihn ab, doch seine Hand blieb ausgestreckt. Sie schlagen seine Hand weg, er reicht sie wieder da. Sie schlagen sie weg, er reicht sie wieder da. Ja, Gott führte das Volk Juda auch später in die Gefangenschaft und führte sie später auch wieder heraus. Aber sind sie seitdem dem Herrn treu gefolgt? Wieder hören wir, was Jesus sagt, 700 Jahre später. Er sagte, Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Können wir sagen, dass Gott nicht geduldig ist mit seinem Volk? 700 Jahre später sendet Gott sogar seinen Sohn und sie verachten ihn. Die Schrift sagt, dass Gott langsam zum Zorn und groß an Gnade ist. Und so ist es auch. Wie lange hat er gewartet? Siehst du Gottes Geduld durch die Geschichte hindurch? Siehst du auch die Geduld Gottes in deinem Leben? Wie oft hat er dich vielleicht schon gerufen? Hier die Frage an dich: Gehörst du dem Herrn? Hast du deine Schuld erkannt und ihm bekannt? Hat er dich gereinigt und deine Seele weiß gemacht wie Schnee? Wenn nicht, dann erkenne deine Schuld heute und bekenne sie ihm. Verachte nicht die Geduld Gottes. Seine Geduld wird eines Tages ein Ende haben. Sie wird ein Ende haben. Er ist langmütig. Er möchte, dass viele gerettet werden, aber sie wird eines Tages ein Ende haben. Und dann wirst du deine gerechte Strafe erhalten und nicht, wie du es heute kannst, die wunderbare und unverdiente Gnade erhalten. Deswegen bitte ich dich, nimm den Herrn an. Es gibt nichts Besseres. Er ist so geduldig, auch heute mit uns. Sowohl die, die dem Herrn nicht kennen, als auch uns, die wir dem Herrn nachfolgen und so oft versagen. Punkt Nummer 3. Verheißung für die Zukunft. Der Prophet Jesaja ist voll von Verheißung über die Zukunft des Volkes Israels. Und es gibt auch viel, was tatsächlich nur das Volk Israel betrifft. Aber diese Verheißung überlasse ich Volker für die Zukunft. Heute möchte ich vor allem auf die Prophezeiungen eingehen, die auf Jesus hinweisen. Wir feiern heute auch das Mahl des Herrn. Wir gedenken heute an das, was Christus für uns getan hat. Und kein Buch im Alten Testament sagt mehr über den kommenden Messias aus als Jesaja. Daher möchte ich zum Schluss darauf die Betonung legen, auch weil wir gleich noch an das Leiden und Sterben von Jesus denken. Das bekannte Kapitel Jesaja 53, wir kennen es sehr gut, und da möchte ich die Verse 2 bis 7 lesen. Jesaja 53, die Verse 2 bis 7. Hier geht es um Jesus. Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg, und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Er trug unsere Ungerechtigkeiten. Der König Israels, der Herr selbst, streckte seinem Volk immer wieder seine Hände aus. Sie wollten nicht auf ihn hören, jahrhundertelang. Er sandte ihnen Propheten, und sie verkündigten ihnen Gericht, aber auch Gnade und sagten: Kehrt um zum Herrn. Was haben sie mit ihnen gemacht? Sie brachten sie um. Dann kam der Herr selbst auf die Erde. Er lebte makellos. Er rief sie zu sich. Er wollte sie reich beschenken. Doch was war ihre Antwort? Sie nagelten ihn ans Kreuz. Und auch wenn es falsch war von ihnen, war es doch im Plan Gottes. Und so sollte es geschehen. Weil wenn das nicht geschehen wäre, dann wären wir alle heute nicht hier. Der König Israels, oder ich fange anders an, der Herr kommt selber auf die Erde. Der König Israels, er steigt selber ans Kreuz. Er hatte ihnen, 5. Mose 28, er hat ihnen gesagt: Es wird Konsequenzen für eure Sünden geben. Und es gab es. Sie, Sie kamen in die Gefangenschaft. Doch die viel, viel schlimmeren Konsequenzen und den viel, viel schlimmeren Fluch, darum hat er sich gekümmert. Weil die Menschen, an denen die Worte hier gerichtet waren, die sind alle schon gestorben. Die sind alle jetzt nicht mehr da. Aber auch für sie ist Jesus 700 Jahre später gekommen und hat bezahlt und hat ihre Ungerechtigkeiten auf sich genommen. Er hat ihnen Fluch verkündigt, aber er ist Jesus Christus, ist für uns zum Fluch geworden. Der König, der alle Macht und Stärke hat, der Einzige, der nicht dazu verpflichtet wäre, irgendetwas für uns zu tun, er kann nicht anders, weil er Liebe ist und er wirkte Gerechtigkeit durch Jesus. Er schwieg. Er könnte seinen Feind mit einem Wort das Leben nehmen, aber er hat es nicht getan aus Liebe zu uns. Das ist wirkliche Macht. Er kam nicht mit dem Schwert, nein, seine Macht war Liebe. Sehen wir in der ganzen Geschichte nicht die gewaltige Geduld Gottes zu uns? Und wer diese Botschaft kennt, der wird nicht unverändert bleiben. Wer sie kennt und annimmt, er kann nicht so bleiben, wie er ist. Das Evangelium hat Kraft und es verändert alles in unserem Leben. Es ist nicht bloß etwas, was hinzugetan wird, ein Anhängsel. Nein, es ist die entscheidende Botschaft, die alles verändert. Laut jüdischer Tradition, das lesen wir nicht klar in der Schrift, aber laut jüdischer Tradition starb Jesaja unter dem König Manasse. Vermutlich wurde er in einen hohlen Baum gesteckt und zersägt. Hebräer 11,37 schreibt davon, Hebräer zeigt von den Glaubenshelden, die dem Herrn nachgefolgt sind. Einige haben Reiche erobert, haben Wunderbares bewirkt. Andere wurden verfolgt, lebten in Höhlen. Und es steht in Hebräer 11, derer die Welt nicht wert war. Sie mussten so leben. Sie trugen das für den Herrn. Und auch Jesaja, er diente dem Herrn 50 Jahre und starb so einen Tod. Warum tat er es? Er kannte den Herrn. Er kannte den Herrn. Und auch Strafen und solche Dinge ließen ihn nicht davon ab, auch weiter dem Herrn zu folgen. Er konnte nicht schweigen. Wie viele Gläubige, wie viele Millionen Gläubige haben seitdem ähnliche Dinge erlebt? Was bringt einen Menschen dazu, so etwas auf sich zu nehmen? So viel zu leiden? Es ist eine unsichtbare Herrlichkeit. Etwas, was wir nicht mit Händen fassen können. Etwas Unsichtbares. Das ist die Liebe Gottes. Ignatius, er war ein früher Kirchenvater. Er lebte kurz nach den Aposteln. Er erlebte noch Polycarp. Polycarp war wahrscheinlich ein Jünger von Johannes selber, der auch die Offenbarung geschrieben hat. Und Ignatius, er wurde auch zu einem Märtyrer. Und von ihm gibt es einige Briefe. Und er schrieb den Gemeinden, er wusste, dass er bald sterben würde, weil er ein Gläubiger war. Und er sagte folgende Worte. Und mir ist bewusst, er war einfach in der Situation und Gott hat ihm die Stärke gegeben. Aber ich möchte es kurz vorlesen. Er sagte, möchte ich doch der wilden Tiere mich freuen dürfen, die für mich bereitet sind, die ich auch so bald als möglich zu finden wünsche. Ich werde ihnen schmeicheln, dass sie mich schnell fressen und nicht, wie sie es bei einigen gemacht haben, furchtsam werden und mich nicht anrühren. Und wenn sie selbst nicht wollen sollten, so werde ich sie mit Gewalt dazu zwingen. Verzeiht mir dies, ich weiß, was mir zuträglich ist. Nun fange ich an, ein Jünger zu sein. Nichts hat mehr Reiz für mich, weder Sichtbares noch Unsichtbares, damit ich Jesus Christus gewinne. Flamme und Kreuz, Anfälle wilder Tiere, Verzehrung und Trennung der Knochen, Zerschlagung der Gliedmaßen, Zermalmung des ganzen Körpers und die Qualen des Teufels. Alles mag mich treffen, wenn ich nur Jesus Christus gewinne. Wenn er sagt, Jesus Christus gewinne, meint er nicht, dass er damit sein Heil verdient, sondern dass er ihn ehrt, ihn groß macht und in seine Beziehung mit dem Herrn reinlebt. Christus hat alles für uns bezahlt. Er hat den höchsten Preis bezahlt, der nur möglich ist. Wenn das wahr ist, dann gibt es von unserer Seite kein Opfer, welches zu groß sein könnte. Vielleicht denkst du, das oder das ist zu viel vom Herrn gefordert. Vielleicht bist du in einer schweren Situation und denkst, wie soll ich das überbrücken? Wie soll ich da durchkommen? Aber was hat Jesus getan? Am Freitag haben wir auch mit den Teenies die Kreuzigung von Jesus angeschaut. Das ist bemerkenswert. Jesus ist am Kreuz. Er kümmert sich um seine Mutter. Er leidet am Kreuz. Jesus kümmert sich um seine Mutter. Er führt einen Mitverbrecher ins Kreuz, gibt ihm ein ewiges Leben. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gibt es irgendeine Situation in unserem Leben, wo wir sagen können, jetzt kann ich dem Herrn nicht mehr dienen? Es ist zu schwer. Ja, es gibt sehr, sehr schwere Momente in unserem Leben. Aber ein Blick auf das Kreuz, ein Blick auf Jesus und das, was er für uns getan hat, zeigt, wie groß Liebe sein kann, wie groß unser Herr ist. Wenn das wahr ist, dass Jesus für uns starb, dann gibt es von unserer Seite kein Opfer, welches zu groß sein könnte. Er ist es wert, dass wir ihm ungeteilt dienen und dass wir ihm für ihn ungeteilt leben. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Du bist der Allmächtige und du bist gerecht. Du bestrafst Sünde, du wirst Sünde bestrafen. Aber gleichzeitig bist du auch gnädig und du hast deinen geliebten Sohn gesandt, der für uns bezahlt hat. Wir können das manchmal nicht ganz ergreifen, aber wir glauben es und seitdem leben wir mit dir. Vater, ich bitte dich, dass wir in der Nachfolge zu dir mehr und mehr wachsen. Du bist ein Herr, der wirklich retten kann. Nicht nur von äußerlichen Umständen Hilfe, Gesundheit schenkt, der uns vor allem ewiges Leben gibt. Unser Vater, wir bitten auch für die, die dich hier noch nicht kennen, dass du sie überführst und den herrlichen Sohn Jesus zeigst. Vater, wenn wir einmal vor dir stehen, so hat vieles, um was wir uns heute drehen, keinen Wert mehr. So bitten wir dich, richte unsere Augen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Zeig uns mehr von dir. Wir haben so wenig von dir erkannt. Wir sind so klein, wir sind schwach. Wir lassen uns immer wieder ablenken auf unwichtige Dinge. Wir verstricken uns in unwichtige Dinge und Sünden. Herr, vergib uns und hilf uns, dir nachzufolgen, weil du herrlich bist. Danke für deine große Geduld. Auch wenn wir immer wieder sündigen, du vergibst uns immer wieder gern. Und die Grundlage dafür ist Jesus, der herrliche Jesus. Dafür wollen wir dir danken. Amen.